Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 53. Episode von Funpod, sagt Marc. Heute stellt Jens Helbig in den kommenden 38 Minuten seine Idee vor, Bürgerheizungen nach dem Vorbild von Photovoltaikanlagen in die Hände vieler Kleininvestoren zu geben. Erfahrt technische Details über die optimale Verbrennungstemperatur einer Hackschnitzelheizung, Ursachen für Qualitätsunterschiede beim Brennmaterial und Überlegungen, welche man bei der Beschaffung dessen berücksichtigen sollte. Der regionale Gedanke wird von Jens auf allen Ebenen stark befürwortet. Er kann sich gut vorstellen, dass Wärmeliefercontracting für öffentliche Gebäude nach dem Vorbild von Photovoltaikanlagen, welche von Bürger-GBRs finanziert werden, zukünftig in Kommunen möglich ist. Jens hat sehr genaue Vorstellungen, welche Voraussetzungen die Gebäude erfüllen müssen, um eine konstante Rendite erzielen zu können. Er schildert reale Probleme bei der Objektfindung, erklärt den Vorteil für Kommunen, sich auf eine solche Konstellation einzulassen und beschreibt Lösungsansätze, um die Anlagen stets im optimalen Bereich zu fahren. Jens, stell dich bitte unseren Hörern vor.
Gut, mein Name ist Jens Helbig, ich bin 45 Jahre alt und ich bin beruflich im Augenblick tätig im Bereich von Biomasseverbrennung. Das heißt, Verbrennen von Holz, von Pellets zur Erzeugung hauptsächlich von Wärmeenergie. Dahin gekommen bin ich über viele Umwege. Ursprünglich komme ich von der Elektrotechnik, habe letztes Jahr im Oktober einen Kurs besuchen können in Köln, der sich nannte Projektmanager für alternative und erneuerbare Energien. Und ein Schwerpunkt dieses Kurses war auch die Biomasse. Und es hat mich sehr fasziniert, wenn man noch diese Gedanken hat von früher, ein stinkender Kamin, Qualm und Ruß. Und wenn man das alles noch kennt und sieht dann und lernt, wie es heutzutage besser funktioniert, dann hat mich das schon sehr begeistert und ich wollte schon in diesem Bereich dann was tun. Schon deswegen, weil heutzutage Biomasseverbrennung eine sehr saubere Angelegenheit ist. Es ist CO-neutral und CO2-neutral. Das CO wird mit O2 gebunden, geht als CO2 aus dem Kamin. Und das Ganze, was man halt kennt, ist heutzutage bei einer gut eingestellten Anlage ist nicht mehr der Fall. Also Kamine heutzutage sind zum Teil auch schon runter bis auf einen CO-Wert von 0 zu betreiben. Das setzt natürlich auch ein vernünftiges Material als Brennstoff voraus, sei es nun Pellets, seien es gute Holzhackschnitzel. Wobei das Thema der Holzhackschnitzel, die eigentlich natürlich viel, viel besser sind im Bezug darauf, dass sie nicht mehr durch irgendwelche maschinellen Verarbeitungen laufen müssen und damit natürlich nicht noch zusätzlich groß CO2-Ausstoß verursachen bei der Produktion. So haben dennoch die Holzhackschnitzel generell mal den Nachteil, dass sie nicht standardisiert sind. Das heißt, wir haben die Problematik bei Holzhackschnitzeln, dass der Wassergehalt mitunter nicht immer gleich ist. Wir haben das Problem, dass in Holzhackschnitzeln mitunter andere Fremdstoffe sind, das heißt Metallstücke, das heißt Steine, das ist alles, was eben auf dem Hof mit dem Schaufelbagger mit eingebracht wird. Das kommt alles natürlich aus dem Silo, geht über eine Schnecke und verursacht relativ häufig auch Störungen im Bereich Transport in der Heizungsanlage.
Der Kamin von früher und heute, ist der Hauptunterschied jetzt, besteht im Brennmaterial oder auch in der Konstruktion der Anlagen?
Der große Unterschied zwischen Kamin gestern und heute, oder sagen wir mal Ofen gestern und heute, besteht darin, dass die Öfen heute viel besser gedämmt sind. Das heißt, der Brennraum als solches gibt erstmal die Wärme nur an den Wärmetauscher weiter. Es können aber im Brennraum, da wir also gegen Umgebungsluft eine bessere Dämmung haben, können wir im Brennraum Temperaturen erreichen durch Schamottierung, die im Brennraum recht großzügig angeordnet ist, können wir im Brennraum problemlos Temperaturen erreichen, die über 800 Grad liegen. Diese Temperatur müssen wir mindestens erreichen, weil erst dann durch Primärluft, die von unten in den Brennraum reinkommt, überhaupt erst eine vernünftige Verbrennung stattfinden kann, sprich auch, dass CO sich letztendlich dann einmal mit der Primärluft und dann später mit der Sekundärluft, die im oberen Verbrennungsbereich dann noch dazugegeben wird, die kann sich erst ab 800 Grad vernünftig verbinden mit dem O2, dieses CO. Und deswegen sind die alten Kamine, die einfach nur Gusseisen waren, keine Isolierung nach außen hatten, die haben überall die Wärme hingegeben, haben aber erstmal überhaupt nicht die richtige Brennraumtemperatur erreicht, um eine vernünftige Verbrennung zustande kommen zu lassen.
Das heißt also auch für den normalen Hausbetrieb, je höher die Temperatur, desto effektiver der Verbrennungsvorgang?
Ja, das ist richtig. Und wenn man heute mal die ganzen Pelletöfen anguckt, ob jetzt nun Ökofan oder sonst irgendwelche Firmen, diese Öfen, wenn sie auch automatisch beschickt werden oder auch wenn sie manuell beschickt werden, die haben, wenn sie vernünftige Werte haben sollen, die haben dann auch eine entsprechende Schamottierung und auch eine entsprechende Brennraumtemperatur, die dann zwischen 800 und 1200 Grad auch durchaus liegen kann.
Die Pelletsheizungen sind auch wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, wenn ich das Holz auch aus Süddeutschland importieren muss?
Man muss in jedem Fall immer beachten, eigentlich, und das ist das Wichtige für meine Begriffe, ist, dass wir von einer Regionalität sprechen. Das heißt also, alles, was um den Kirchturm, was ich sehen kann, das ist regional und von da dürfen die Materialien auch kommen. Es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht unbedingt direkt 20 Kilometer entfernt einen Pelletlieferanten haben. Aber dennoch, wenn man jetzt mal rechnet, dass der vielleicht eine Stunde Anfahrt hat, dann ist das noch vertretbar. Nur wenn ich in Norddeutschland sitze und beziehe aus München meine Pellets, ist das nicht vertretbar. Und noch weniger vertretbar ist es natürlich, wenn wir von den Industriepellets sprechen, die dann aus Kanada mit Öltankern kommen. Und aus der Tschechei und sonst irgendwo in der Umgebung, wo dann die Sachen per Schiff nach Deutschland gebracht werden, damit hauptsächlich natürlich große Kohlekraftwerke dann CO2-Zertifikate bekommen, weil sie dann diese Pellets aus Kanada verbrennen, dann macht das Ganze natürlich überhaupt gar keinen Sinn, sondern ist absolut schädlich.
Kann der Verbraucher das erkennen, woher seine Pellets kommen?
Sagen wir mal, klar ist natürlich, wenn ich billige Pellets habe, sogenannte Industriepellets halt, dann ist die Herkunft nicht unbedingt bekannt. Wenn ich aber zertifizierte Pellets habe, da gibt es verschiedene, die den Plus und andere Normen inzwischen. Diese Pellets haben zum einen den Vorteil, dass sie hauptsächlich aus Kernholz bestehen. Das heißt, der Rindeanteil sehr, sehr gering ist. Und diese Pellets haben auch garantiert einen Aschegehalt, der kleiner 0,7% ist, was also sehr wenig ist. Nehme ich jetzt Industriepellets, ist es nichts Ungewöhnliches, dass man um die 5-10% an Restasche hat. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Restasche, wenn sie dann aus dem eigentlichen Rindeanteil besteht, dass diese Asche einen Schmelzpunkt hat, der in der Regel unter 800 Grad liegt. Das bedeutet dann, wenn ich also jetzt meinen Ofen in der richtigen Solltemperatur fahre, führt es dazu, dass natürlich die Asche schmilzt und man halt Schlacke im Brennraum hat, die man da eigentlich nicht haben möchte. Das heißt also, auf gute Qualität zu achten, was das Holz angeht, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man einen wartungsarmen Betrieb seines Kessels erreichen möchte.
Die Heizungen sind ja jetzt nicht unbedingt für das eine Familienhaus konzipiert, gerade diese Hackschnitzelheizungen. Das heißt, du betreust größere Anlagen. Wie groß sind diese Anlagen denn?
Die sind ab 100 Kilowatt aufwärts und werden normal eingesetzt in Schulen und Schwimmbädern, kommunalen Liegenschaften generell, was auch immer da sinnvoll sich einbringen lässt. Und inzwischen findet auch vermehrt mit diesen Anlagen eine Wärmeversorgung in Form von Wärmeliefercontracting durch verschiedene große Energiekonzerne statt. Das heißt, das ist jetzt keine Kleinigkeit mehr, die nur irgendwelche Spinner machen, sondern diese ganze Wärmelieferversorgung wird inzwischen auch von Elektrizitätsversorgern übernommen. Und die sehen einen großen Markt auch eben im Wärmemarkt.
Ja, aber welche Energiegrößenmenge reden wir denn eigentlich? Strom? Ich habe mal gelernt, dass circa der Stromverbrauch 25% der Gesamtenergiemenge im privaten Umfeld ausmacht. Das Heizen nochmal ungefähr die gleiche Energiemenge ist. Das heißt, wir reden hier von über einen nicht unerheblichen Anteil der Energieversorgung. Wenn die Großen jetzt anfangen, diese dezentrale Wärmeerzeugung zu nutzen, ist das sinnvoll?
Nun, die sind sich natürlich inzwischen auch im Klaren, dass der Weg, den sie bisher gegangen sind, alles zentral zu gestalten, immer mehr auf Widerstand stößt. Man braucht nur die ganzen Bio-Dörfer sich anzugucken, die inzwischen die Bioenergiedörfer, die fast autark sich mit Energie versorgen, sei es nun über einen BAKW und über eine Holzhackschnitzelanlage als Spitzenlastkessel mit Wärme dann für die kalten Tage. Überall wird geguckt, sei es ein Mix aus Wind, aus Photovoltaik und eben BAKW, dass man da halt sagt, okay, wir können einmal die ganze Gülle der Bauern können wir nutzen und machen daraus Strom als wärmegeführtes BAKW. Wir nutzen die umliegenden Wälder, die sowieso da sind, und produzieren Holzhackschnitzel in guter Qualität, um auch hinzugehen, die Wärmeversorgung zu gewährleisten. Und wenn man jetzt sieht, dass natürlich immer mehr Gemeinden und immer mehr von den in Bundesländern von großen Teilen, die dann umstellen, die sagen, okay, wir wollen selbst das machen. Immer mehr Stadtwerke, die eigentlich die Sachen abgegeben haben, versuchen wieder die Netze zurückzuholen. Alle gehen in die Richtung und sagen, lass uns das alles dezentral machen. Und je mehr ich dezentral mache, auch in der Elektrizitätsversorgung, desto weniger brauche ich diese komplett umstrittenen Überlandleitungen, diese Hochspannungsleitungen auf Gleichstrom. Ich kann das alles viel netter, viel kleiner gestalten und brauche halt nicht so viele Sachen, die irgendwo nur gigantisch sind und nur dafür sorgen, dass letztendlich die Versorgungsunternehmen weiterhin ihre Monopolstellung behalten, sondern das bröckelt natürlich. Und da diese vier Großen halt versuchen, natürlich ihre ganzen Gebiete zu schützen und weiterhin auch das monopolistisch zu betreiben, da müssen sie natürlich auch hingehen und müssen in die Marktbereiche vorstoßen, die dann natürlich auch von anderen durchaus besetzt werden könnten. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, eben eine Bürgerheizung zu machen, wo nicht die großen Konzerne dann letztendlich dran verdienen, sondern wo, mal wieder jetzt den Blick vom Kirchenturm, wo letztendlich die Investoren auch in der Gemeinde sitzen, in der Stadt, im Ort, im Land, wo auch immer, sich an einer Heizungsanlage beteiligen, in Form von einer Genossenschaft, was auch immer, oder einer Gesellschaft, einer GbR, um dann halt das Gleiche zu machen, was schon überall praktiziert wird, nämlich Wärmeliefercontracting für kommunale Gebäude. Die Stadt, egal wo man hinguckt, die Städte, die Gemeinden haben kaum noch Geld in ihrer Kasse. Und wenn das Ganze eben lokal finanziert wird von den Gemeindemitgliedern, dann haben die Gemeindemitglieder letztendlich, verdienen sie auch wieder mit an dieser Heizung, am Wärmeliefercontracting. Die Stadt hat eine moderne Heizung, die einen CO2-neutralen Ausstoß hat. Und das, was jetzt über Wärmeliefercontracting von den beteiligten Gemeindemitgliedern dann eingenommen wird, das Geld wiederum kann natürlich dann auch sinnvoll wieder in die Gemeinde zurückgeführt werden, sodass wir wieder kleine Kreisläufe haben, nicht diesen Schwachsinn der Ausschreibung, dass alles europaweit ausgeschrieben werden muss, deutschlandweit ausgeschrieben werden muss, und dann kommen dann aus dem tiefsten Osten kommen dann irgendwelche Heizungsbauer, die dann im tiefsten Süden irgendwas basteln und viele Kilometer zurücklegen, sondern das Ganze einfach wieder auf eine Basis bringt, die gesund ist und wo jeder wieder verantwortlich dann auch am vernünftigen Miteinander teilhaben kann und auch verantwortlich ist, wie fließt das Geld, wie wird was produziert, wie wird was gemacht.
Im Gespräch über große Anlagen hattest du noch mal ein interessantes Beispiel, wo die Stadtwerke und die Stadt zusammenarbeiten. Kannst du das noch mal ausführen?
Gut, es gibt natürlich größere Schulen. Und in diesen Schulen stehen dann schon Anlagen von 1 Megawatt. Und die werden dann von den Stadtwerken betreut. Und die Stadt selber hat natürlich in vieler Hinsicht gar kein Interesse, sich jetzt großartig mit sowas auseinanderzusetzen, wie mit Bürgeranlagen, weil es einfach mehr Arbeit ist, man muss umdenken. Und es ist ja einfach so, die Stadtwerke sind nun mal da und die machen das und gut ist es. Und es ist einfacher.
Es ist einfacher, weil auch im Prinzip immer die gleichen Leute sich um das gleiche Thema kümmern und dadurch keine neuen Ideen hochkommen?
Es sitzen natürlich immer die Leute in der Stadt, die sicherlich auch engagiert sind in gewissen Beziehungen. Aber es ist einfacher zu sagen, okay, wir haben das bisher immer so gemacht. Die Stadtwerke machen ihre Aufgabe. Warum sollen wir jetzt hingehen und sollen sowas überdenken wie eben eine Bürgerheizung? Da muss man sich mit Sicherheit mit gewissen Dingen auseinandersetzen. Und ob da ein Interesse da ist, letztendlich von den Städten, das wäre nur dann, wenn wirklich ein engagierter Mensch da sitzt. Das heißt, ob ein Interesse da ist, in gewissen Städten überhaupt da was voranzutreiben, da wird eigentlich eher dann so, naja, gut so. So nach dem Motto, naja, wir müssen ja auch ein bisschen was uns grün anstreichen und dann setzen wir einfach mal hier und da und dort ein bisschen was hin und dann können wir sagen, ja prima, wir sind grün.
Ich weiß jetzt, dass du auch bei Düssel Solar aktiv mitarbeitest. Hier gibt es ja dieses Konzept für Photovoltaikanlagen schon lange. Gibt es auch so ähnliche Vereinigungen für lokale Bürgerheizungen?
Also bisher habe ich persönlich noch keine kennengelernt. Ich habe im Internet mal recherchiert. Was es wohl gibt, natürlich auch die Möglichkeit, dann wieder über Beteiligung, Stadtwerke und so weiter und so fort, da was zu machen in diese Richtung Bürgerheizung. Aber komplett autark, dass jetzt wirklich unabhängig mal von irgendwelchen Institutionen, dass Bürger wirklich so wie eben bei diesen besagten PV-Anlagen, die Düsseldorf Solar betreibt, wo tatsächlich nur der Verein der Betreiber ist und die GbR finanziert das Ganze und dadurch dann auch die GbRler im Laufe der 20 Jahre natürlich über die Vergütung einmal die Anlage, die Einlage natürlich wieder ausgezahlt bekommen und noch obendrauf quasi nochmal das Doppelte zurückbekommen. Dieses Prinzip gibt es augenblicklich noch nicht im Bereich von Bürgerheizungen.
Wenn ich sowas auf die Beine stellen möchte, brauche ich ja sicherlich auch fachkundige Beratung. Wenn sich jetzt eine Gruppe findet, die eine solche Idee verwirklichen möchte, wie gehe ich damit am besten vor? Kannst du dabei behilflich sein?
Da behilflich bei sein kann ich. Das Problem wird aber auch nicht sein, so eine Gruppe zu finden und Leute, die das machen möchten. Das Problem wird mehr sein, Liegenschaften von der Stadt zu bekommen, um dort tätig zu werden. Es ist immer das Problem, war natürlich auch das Problem bei den ersten PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern. Da war es auch eine Frage, naja, können die das? Ist das alles auch gut und funktioniert das auch? Und das gleiche Problem oder die gleiche Situation stellt sich natürlich auch beim ersten Projekt, was man in dieser Richtung machen möchte, also Richtung Bürgerheizung, wo erstmal eine gewisse Skepsis ist. Und wo dann natürlich, wenn das einmal funktioniert beim kleineren Projekt, wir reden ja da auch nur von Investitionen, wie früher bei den ersten Photovoltaikanlagen, wo man auch von 150, 200, 250.000, 300.000 Euro gesprochen hat, das sind Summen, die kann man problemlos im privaten Bereich auch auf die Beine bringen, das ist überhaupt kein Thema. Ich sehe auch kein Problem, 500.000 Euro auf die Beine zu bringen, um so ein Projekt dann mit entsprechend vielen Gesellschaftern dann zu hüften. Das Thema ist vielmehr, ein Gebäude zu bekommen, um es einmal zu tun. Um es einmal in die Tat umzusetzen.
Könnte dieses Gebäude, wenn es jetzt nicht kommunale Art ist, auch eventuell einfach eine Hochhausanlage sein oder ein Wohnkomplex?
Das Problem, was wir haben beim Wärmeliefercontracting, ist, wenn ich jetzt mal ein privates Gebäude nehmen würde, wir haben heutzutage, wenn man jetzt mal von der Elektrizität und von allem sich das anschaut, haben wir die Möglichkeit, dass jeder Einzelne sich aussuchen kann, woher er die Wärme bekommt, beziehungsweise von wem er die Elektrizität bezieht. Arbeitet man jetzt mit der Stadt zusammen, dann habe ich nur einen Vertragspartner, in dem Fall, und das ist die Stadt, und in dem Fall wäre es, sagen wir mal, eine Schule, oder es wäre ein Altersheim oder was auch immer. In dem Augenblick habe ich auch eine gewisse Sicherheit, denn man muss eins sehen, bis sich diese Heizung rechnet, das dauert natürlich auch, 15 Jahre, 20 Jahre. 20 Jahre ist nicht, bis es sich rechnet, sondern natürlich, es hängt von der Größe ab, es hängt vom Energieverbrauch ab. Dann muss man halt schauen, das sieht man ja auch vorher, was die Schule bis dato eben verbraucht hat oder das Gebäude, wie hoch die Heizlast ist. Daraufhin kann man natürlich dann auch sagen, okay, wenn man die und die Anlage reinsetzt, man muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass die meisten Anlagen super alt sind. Das heißt also, dass der Ausstoß, sei es jetzt, dass es alte, ineffiziente Ölheizungen sind, die wirklich nur noch gerade notdürftig den Dienst tun. Wenn man da einfach natürlich sieht, wie viel die pro Jahr an Brennstoff brauchen. Ich denke, es ist in vielen Gemeinden überhaupt gar nicht klar, wie viel Heizlast überhaupt ein Gebäude hat, wie viel brauche ich denn an Energie, was muss ich denn da reintun, sondern es wird einfach nur bezahlt, bezahlt, bezahlt und es interessiert sich letztendlich keiner dafür. Und die ganzen Gebäude, die wir überhaupt jetzt in den ganzen Kommunen, Gemeinden haben, die Gebäude, die sind zu 80% noch nicht energetisch irgendwo saniert. Und es kann natürlich nicht sinnvoll sein zu sagen, naja, wir haben jetzt kein Geld im Säckel, wir warten jetzt mal ab. Und warten, worauf warten wir? Eine Sache ist klar, wenn ich Wärmelieferkontrakting mache, dann habe ich gegenüber, sage ich mal, meinen anderen Sachen, wenn ich jetzt die Heizung so lasse, wie sie ist, dann habe ich natürlich voll, habe ich einfach Kosten. Die Anlage hat eine Effizienz, sagen wir mal, von 50%. Dementsprechend viel jage ich an Energie zum Kamin raus. Habe ich eine effiziente Anlage, die dann ordentlich gewartet wird, weil das beim Wärmeliefercontracting natürlich auch in der Hand des Betreibers ist und nicht in der Hand desjenigen, der die Wärme bekommt. Der braucht sich nicht mehr darum zu kümmern, der braucht sich nicht um Reparaturen zu kümmern. Das sind alles Sachen, die dann in der Hand des Betreibers liegen. Und der Betreiber letztendlich ist auch der dann natürlich versucht, die Anlage höchst effizient zu betreiben, weil er ja möchte, dass er auch ein paar Euro mehr damit verdient.
Ja gut, aber ich sag mal, gerade die Gebäudesanierung ist ja ein ganz zentraler Punkt, weil wenn ich jetzt eine hocheffiziente Heizung in ein nicht saniertes Gebäude stecke und dann weiter meine Energiemenge abverlange und vielleicht kommt die Stadt ja dann auch nochmal 5 oder 10 Jahre später auf die Idee, dieses Gebäude zu sanieren, dann habe ich auf einmal nur noch eine Energieanforderung von 50%, was die Anlage ursprünglich liefern könnte. Da habe ich auch als Anlagenbetreiber ein Riesenproblem, oder?
Richtig. Das ist natürlich, in dem Fall wäre es schon sinnvoll, hinzugehen und zu sagen, gut, entweder man hat die Möglichkeit zu sagen, man macht sowas in einem sanierten Gebäude, also gedämmten Gebäude, wo man schon durch neue Fenster, durch Dämmmaßnahmen schon den Energieverbrauch gesenkt hat, dass man da in so einem Gebäude halt sagt, okay, wir kümmern uns um die Heizung, wir kümmern uns um die Wärme. Denn das ist ja letztendlich, wenn man die Energieversorger nimmt, die gehen ja auch nicht hin und sagen, wir dämmen jetzt mal ein Altersheim und dann stellen wir da eine Heizung rein. Die würden natürlich lieber eine Heizung reinstellen in ein ungedämmtes Altersheim, weil sie da natürlich viel mehr Wärme wegkriegen. Die gehen natürlich auch erst dann hin und sagen, okay Leute, wir kümmern uns darum, ihr kriegt die Wärme, ihr habt mit nichts zu tun. Und was passiert letztendlich? Wir haben beim Wärmeliefercontracting haben wir einfach einen Raum, der von der Schule, vom Altersheim eben dafür vorgesehen wird, wo diese Heizung reinkommt. Für diesen Raum wird vom Betreiber monatlich eine Miete bezahlt. Das heißt, da gehen Gelder, die dann die Stadt bekommt, beziehungsweise das Altersheim. Und der Rest ist halt ganz klar, die Anlage steht da und wird halt, je nachdem, wie man es dann vertraglich regelt, vom Betreiber gewartet oder der Hausmeister übernimmt dann auch für eine gewisse Zahlung dann diese Tätigkeit.
Das ist technisch realisierbar?
Drücken wir es mal so aus. Es gibt Wartung, die sich halt in diese generellen Reinigungssachen und in geringfügige Reparatur und Instandsetzungsarbeiten aufteilen. Und es gibt natürlich eine jährliche Wartung, wo halt dann die Hydraulik kontrolliert wird, die ganzen sicherheitstechnischen Einrichtungen kontrolliert werden. Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe, wobei aber eben dann vor Ort, es sind halt viele Kleinigkeiten. Bei Holzverbrennung hat man halt generell, auch wenn es jetzt mit Pellets gemacht wird, hat man halt Asche. Es sind üblicherweise Lichtschranken an solchen Kesseln, die Brennstoffmenge regulieren. Und es sind O2-Sonden, die halt wie beim Auto auch das O2 im Abgas messen und dementsprechend auch dann für eine saubere Verbrennung sorgen. Üblicherweise werden diese Anlagen mit 7% Restsauerstoff im Abgas gefahren. Halt diese ganzen Reinigungstätigkeiten werden häufig schon von den Hausmeistern der Schulen übernommen. Das heißt, der Kessel, der Wärmetauscher muss natürlich auch regelmäßig entascht werden, also auch gereinigt werden mit einer Bürste, damit ich halt keinen Übergangswiderstand habe von meinem Abgas zum Wärmetauscher, damit halt auch da nicht, was weiß ich, 20 Grad durch einen schlecht gereinigten Wärmetauscher dann doch wieder aus dem Kamin rausgehen. Aber das sind halt Sachen, die sind schon erprobt und das gibt es ja nun schon auch. Und letztendlich, wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterschauen, auch wenn man jetzt kein Hellseher ist, ist es sicher, dass unsere fossilen Brennstoffe halt weniger werden und die werden auch teurer. Und es wird natürlich auch sicherlich dann irgendwo der Pelletpreis ein bisschen weiter an den Ölpreis angekoppelt sein. Aber es ist halt schon so, dass die Preise immer deutlich schon unter den fossilen Brennstoffen liegen, die wir im Augenblick noch zum größten Teil benutzen.
Das bedeutet also, primär suchen wir eigentlich, oder würdest du erstmal sagen, man muss sich eine Schule oder eine Stadt suchen, die dort mitspielt, um von dort aus dann weiterzugucken. Was für andere Voraussetzungen muss dieses Gebäude erfüllen?
Das Gebäude muss natürlich als Voraussetzung erfüllen, dass es einen ausreichend großen Heizungsraum hat. Denn eine Holzheizung ist einfach vom Platzbedarf her deutlich größer wie ein normaler Gaskessel oder wie eine Ölheizung. Bei der Gasheizung ist es natürlich so, da brauche ich einen Gasanschluss, da brauche ich noch nicht mal im Regelfall einen Tank. Öl hat im Normalfall einen Tank und beim Holz brauche ich auf jeden Fall einen Pelletbunker oder einen Holzhackschnitzelbunker, der ausreichend groß sein muss und der auch zugänglich sein muss, weil natürlich muss das Holz auch irgendwo da entweder reingeschüttet werden oder die Pellets werden eingeblasen. Es muss auf jeden Fall ein Zugang sein. Und es gibt halt schon Gebäude, die nicht zwangsläufig diese ganzen Voraussetzungen erfüllen.
Aber ich habe ja auch rausgehört, das sind viel weniger die technischen Probleme, als dass die Gemeinden noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind.
Ich habe schon mit mehreren gesprochen. Das Thema ist zum einen, dass manche Gemeinden schlechte Erfahrungen mit Energieeinspar-Contracting oder Wärmeliefer-Contracting haben. Aber auch aus dem Grund, weil es von Firmen gemacht wurde, die eigentlich nur den absoluten Gewinn gesehen haben für sich selber, aber nicht die sinnvolle Lösung für beide. Das heißt, wenn man irgendwas macht in diesem Bereich, muss es natürlich schon partnerschaftlich eine sogenannte Win-Win-Situation sein. Das muss also auch profitabel sein für den, der es betreibt, aber genauso muss es profitabel sein für den, der eben die Wärme nutzt. Und nur wenn beide wirklich in dem Fall vernünftig miteinander arbeiten, kann das überhaupt funktionieren.
Gut, Jens, wenn ich jetzt alle Voraussetzungen soweit erfüllt habe, dann könntest du da ja weiterhelfen. Soweit ich weiß, betreust du große Anlagen.
Ich bin unterwegs im Bereich, gut, alles was im Großraum Köln ist. Das heißt also Detmold bis hoch nach Frankfurt, die Eifel, Sauerland, rüber Luxemburg, dann noch Belgien und Holland. Und da betreue ich Anlagen von einem österreichischen Hersteller, der Firma Köp, die am Bodensee sitzen. Und diese Anlagen, die sind halt von 100 Kilowatt aufwärts bis zu 1,5 Megawatt. Und diese Anlagen, diese Köp-Anlagen, die gehören halt mit zur Viessmann-Gruppe. Und dadurch werden die häufig dann auch eingesetzt in Verbindung mit Viessmann-Gaskesseln als redundanten Kessel. Das heißt also, wenn mal eine Störung auch ist an einer Holzheizung. Es braucht sich nur irgendwas in eine Schnecke zu setzen. Und wenn ich jetzt nur einfach hingehe und sage, ich betreibe lediglich nur eine Holzheizung, dann habe ich natürlich schon ein Problem, wenn ich jetzt eine Schule habe und diese Schule dann auf einmal aufgrund von einer Störung der Schnecke keine Wärme mehr produzieren kann, also die Heizung keine Wärme mehr produzieren kann und die Schüler deswegen dann schulfrei haben, dann ist das natürlich schon ein Problem. Deswegen ist es schon sinnvoll, auch im Zusammenhang zu sehen, dass man immer noch eine alternative Heizmöglichkeit haben muss oder sollte.
Gibt es irgendwelche Renditeerwartungen oder Möglichkeiten, eine Renditeerwartung für so eine Anlage zu berechnen?
Die Möglichkeiten gibt es. Es gibt da auch ausreichend Literatur, was das Wärmeliefercontracting angeht. Die Renditeerwartungen werden mit aller Wahrscheinlichkeit genauso hoch liegen, wie wir sie eben auch bei einer Photovoltaikanlage haben. Das heißt also 6-10%.
Wobei eine Photovoltaikanlage natürlich staatlich gefördert wird, was jetzt hier bei einer Pelletsheizung noch nicht der Fall ist, oder?
Man kriegt natürlich schon, je nachdem, kriegt man Zuschüsse, die sich natürlich nicht so wirklich auswirken. Die bekommt man aber schon. Man kriegt Förderungen. Aber das Ganze ist natürlich so, dass man sehen muss, dass die Entwicklung der Preise, was eben unsere Brennstoffe, was da sich tun wird, diese Entwicklung wird sich auf jeden Fall nicht dagegen wenden. Selbst wenn man jetzt mal die Rendite außen vor lässt, nicht ganz außen vor lässt, aber wenn man einfach sagt, okay, was ist wichtig? Wichtig ist, oder was ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Gasheizung und ich betreibe die Gasheizung und mein Geld wandert nach Russland, weil ich Gas aus Russland kaufe. Dann habe ich keine regionale Wertschöpfung. Wenn ich aber hingehe und ich sage, okay, wir bauen eine Holzheizung dahin und es ist jetzt erstmal egal, wie viel Prozent Rendite wir jetzt erwarten. Das Geld, was reinkommt, geht zu den Bürgern der Gemeinde. Die haben persönlich was davon. Das ist das Gleiche wie beim Windrad. Betreibt es irgendeine große Firma, das Windrad, dann sind viele Leute dagegen. Und die Leute rufen an, wenn irgendwas kaputt ist, nicht was kaputt ist, die rufen an, wenn es zu laut ist, wenn es Schlagschatten hat, wenn es dieses ist und jenes ist und freuen sich, wenn das Ding steht. Sind sie aber daran beteiligt, dann rufen sie an, warum steht das Ding jetzt? Weil jedes Mal, wenn es sich dreht, macht es Bling im Portemonnaie. Ja, und genauso ist es halt, wenn ich hingehe und sage, okay, für jedes Kilowatt Wärme, was ich verkaufe, aufgrund, dass ich jetzt regional mein Holz eingekauft habe, das Kilowatt Wärme, was ich verkaufe, das geht direkt in die Gemeinde und bleibt in der Gemeinde und kann da wieder reinvestiert werden. Deswegen stellt sich nicht wirklich die Frage, was macht Sinn, ist es ausreichend, was man da an Rendite erwirtschaftet, sondern es ist einfach eine logische Konsequenz. Wir müssen gucken, dass wir unseren CO2-Ausstoß verringern. Das tun wir damit, da Holz CO2-neutral verbrennt. Und wir können damit verhindern, Industrien weiter reich zu machen, die sowieso schon genug haben.
Falls Sie durch diesen Beitrag als Interessenten angesprochen fühlen, auf unserer Homepage werden wir im entsprechenden dazugehörigen Artikel Kontaktdaten von Jens veröffentlichen. Jens, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter
www.sunpod.de.